Hallo, hier ist Capucine. Ich mache einen kleinen Disclaimer vorab vor dieser Folge, da wir diese Folge bereits vor einem Dreivierteljahr aufgenommen haben, jedoch aufgrund von technischen und persönlichen Problemen diese doch erst jetzt veröffentlichen können. Ich freue mich aber sehr darüber, denn diese Folge ist eine meiner Lieblingsfolgen, da ich finde, dass unsere Interviewgästin sehr reflektiert ist und sehr gute Inhalte bringt, die auch neu sind und von Herzen kommen. Und damit hängt auch zusammen, was ich hier kurz erklären möchte. Und zwar heißt unsere Interviewgästin Paula Höll. Sie hat sich jedoch vor einem Dreivierteljahr noch Patrick Höll genannt und ist sich in der Zwischenzeit ihrer Transidentität bewusst geworden. Demnach wird sie heute mit weiblichen Pronomen angesprochen und eben mit Paula. Dennoch ist diese Folge noch mit dem Namen Patrick aufgenommen worden. In der nächsten Woche haben wir eine kleine Follow-up-Folge für euch aufgenommen, in der Paula nochmal da ist, nochmal über ihren Prozess spricht, in dem sie ihre Transidentität gefunden hat. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Freisprechen.
Ich bin Dennis.
Und ich bin Capucine. Und zusammen sprechen wir hier über die menschliche Psyche, ihre Schwierigkeiten und tauschen unsere Gedanken dazu aus. Heute tun wir das wieder mit einem ganz besonderen Gast, und zwar ein Mensch, der sich wieder mit Depressionen auskennt, aus eigener Erfahrung. Und wir haben zwar schon einige Folgen zum Thema Depressionen, jedoch ist es eine sehr häufige Krankheit. Und ich finde, jede Geschichte ist verschieden, jede Geschichte ist anders und wir freuen uns, viele verschiedene Geschichten zu hören. Gleichzeitig werden wir aber auch darauf achten, nicht immer die gleichen Fragen zu stellen und andere Aspekte, sage ich jetzt mal, zu beleuchten. Also, stell dich doch mal selber vor, wer bist du eigentlich?
Hallihallo! Schön, dass ich da sein darf. Mein Name ist Patrick Höll. Ich bin ein freischaffender Kleinkünstler aus Karlsruhe. Und ich schlag mich jetzt schon seit ungefähr 3 Jahren mit einer rezidivierenden Depression herum. Und freue mich sehr, mit euch darüber reden zu dürfen.
Ja, rezidivierend ist ein schwieriges Wort, wie wir schon gelernt haben, denn es hatte vorher große Schwierigkeiten, dieses auszusprechen.
Ja, es ist ein Wort, das ich tatsächlich erst in den letzten paar Wochen gelernt habe. Davor habe ich immer ein falsches benutzt, nämlich chronische. Aber da ist ein großer Unterschied dazwischen.
Ja, vielleicht kannst du den Unterschied einfach mal erklären.
Ja, also chronische Depression lässt sich eigentlich sogar sehr einfach merken. Chronisch bedeutet, dass es rund um die Uhr stattfindet. Dass man das quasi das ganze Jahr mit sich trägt. Rezidivierende bedeutet, dass es eben Tiefphasen sind, die regelmäßig auftreten können. Das sind dann zum Beispiel so Winterdepressionen oder halt, wenn man eben negative Erlebnisse hat und dadurch dann wieder in ein kleineres Tief rutscht oder so. Das ist lang nicht so. Das schleppt man dann nicht übers ganze Jahr mit.
Denn du hast gesagt, vor 3 Jahren hat das alles angefangen, richtig?
Ja, also beziehungsweise vor 3 Jahren hatte ich so mein erstes Tief. Da habe ich so richtig gemerkt, ich brauche langsam therapeutische Hilfe. Das war in einem Auslandssemester in Irland. Da hatte ich dann so Phasen, wo ich morgens nicht aus dem Bett kam, wo ich 4 Stunden lang im Bett lag, ohne Essen, nur mit Trinken und Laptop quasi, weil ich nicht aus dem Bett wollte und die Welt, die außerhalb des Bettes war, nicht begrüßen konnte quasi. Und dann habe ich mir Verhaltenstherapie gesucht und die hat mich dann auch für 2 Jahre einigermaßen stabilisiert, aber in den Wintern war es dann auch immer ein bisschen schwieriger und dann Ende 2018 hatte ich dann so meine größte depressive Phase und habe mich dann auch Anfang 2019 selbst in eine Klinik eingewiesen, hier ums Eck in Karlsruhe. Weil ich gemerkt habe, ich brauche Hilfe.
Also konntest du dieses Tief dann auch als dieses lokalisieren oder bestimmen, dass das jetzt kein Niedergedrückt sein, was man mal vielleicht mal hin und wieder mal hat, sondern dass es schon etwas tiefergehendes ist?
Ja, also ich war schon immer sehr interessiert, was Psychologie angeht und ich hatte auch eben Menschen im Umfeld, die sich mit psychischen Problemen selbst rumgeschlagen haben und ich habe eine ganze Weile immer aberkannt, Hilfe zu brauchen. weil ich dachte, es gibt doch Menschen, denen es viel schlimmer geht als mir. Aber als ich dann, genau, ja, das ist ein Klassiker, das ist eine dieser typischen Denkspiralen, in die man da reinrutscht. Aber als ich dann eben gemerkt habe, die Motivation, Dinge zu tun, die mir sehr, sehr wichtig sind und die Energie, die ich normalerweise habe für meine Freunde, für meine Familie und für die Sachen, die mir wichtig sind, die geht so langsam zur Neige und ich weiß nicht, wie ich meinen Alltag bewerkstelligt bekomme. Da habe ich gemerkt, das ist auf einem Level angekommen, das nicht gesund sein kann und das ich nicht so aufrechterhalten möchte. Und darum habe ich mich dann eben an Menschen gewandt, die mich da unterstützen können.
Ich würde dich gerne jetzt noch fragen, wie du gemerkt hast, dass du depressiv bist. Also gab es da irgendwann einen Auslöser, den du im Nachhinein irgendwie feststellen kannst?
Ja, also das Auslandssemester war in der Hinsicht wichtig, weil es ein Ausbruch aus den klassischen Mustern war. Denn als ich davor noch daheim gelebt habe, war ich halt so fest in dem drin, was ich gewohnt war, nämlich mich komplett zu beschäftigen, ohne nachdenken zu müssen, mit tausenden Hobbys und wo ich dann auch regelmäßig sonntags so richtig, richtig fertig war, aber halt dachte, ja, das gehört dazu, ja, das ist normal. Das hattest du ja auch in einer der ersten Folgen erwähnt. Man glaubt dann, die Sachen, die sich so einschleifen als ungesunde Muster, gehören zur Normalität und es geht jedem auch so. Als ich dann eben in Irland war, bin ich damit konfrontiert worden, was welche Prozesse bei mir noch nicht so gut funktionieren und wo ja, wo ich eben ungesund handle oder mich nicht gut mit mir selbst fühle. Ja. Was nicht heißt, dass das Auslandssemester nicht auch eine sehr, sehr schöne Sache war. Also ich habe da ganz tolle Leute kennengelernt und habe sehr schöne Dinge getan. Aber ich habe halt eben unter anderem auch gemerkt, wo meine Baustellen.
Also damit war das doch eigentlich auch so ein schöner Weckruf, wenn man es vielleicht so nennen will.
Ja, absolut. Es hat dann eben jetzt 3 Jahre gebraucht, bis ich mir so richtig intensive Hilfe hole, denn die Verhaltenstherapie war von der psychotherapeutischen Beratungsstelle hier in Karlsruhe und die ist immer sehr, sehr überlaufen. Psychische Beratungsstellen sind ja in der Regel für alle Studierenden da, die Semesterbeitrag zahlen, da kann man sich dann einen Termin holen und kriegt dann unregelmäßige Beratung angeboten und das geht eben sehr spezifisch um ja, Alltag und das Studium meistern. Und ich hatte dann eine Therapie, also eine Gruppentherapie zum Thema Selbstwert. Und das war so das Regelmäßigste, was man da kriegen konnte. Die fand dann wöchentlich statt. Und hat mir auch eben einiges an an Fachwissen geliefert und analytischem Wissen, was mich angeht und was Depression angeht. Aber da ich dann halt eben nochmal dieses größere Tief 2018 hatte, habe ich dann gemerkt, dass ich zu viel auf der Kopfebene gearbeitet habe. Und in der Klinik habe ich dann dazu gelernt, was achtsam sein bedeutet, habe ein Medikament verschrieben gekriegt und habe auch noch gelernt, was so biologisch in mir abgeht, wenn es mir nicht gut geht. Und konnte so dann deutlich differenzierter an mich rangehen. Mittlerweile bin ich in einer tiefenpsychologisch fundierten Einzeltherapie bei einer sehr tollen Karlsruher Therapeutin. Das bringt mir auch sehr, sehr viel aktuell, weil es da dann eben nicht nur um das Verhalten geht, sondern um das Verstehen, woher die Muster kommen, die ich vorher kurz angedeutet habe.
Ich hätte noch eine Frage allgemein zum Verlauf der Krankheit und deinen dazugehörigen Therapieerfahrungen.
Ja.
Also wann und wie bist du denn jetzt genau in Therapie gegangen? Und welche Art der Therapie hattest du?
Wie gesagt, Ende 2018. Ich habe um Silvester habe ich gemerkt, ich habe gerade das Bedürfnis, mich komplett zurückzuziehen. Die Energie für meine Freunde, meine Familie und eben die Dinge, die mir wichtig sind, ist nicht mehr da. Und das war für mich so eine Alarmklingel, weil ich davor eben mich ja schon mit dem Ganzen beschäftigt hatte und gemerkt habe, das ist so ein bisschen eine Light-Version von dem Selbstmordgedanken, also von wegen alles zu beenden. Ich wollte nicht alles beenden, also da hat mein Selbstwert, meine Arbeit am Selbstwert noch mich aufrechterhalten. Aber ich habe gemerkt, okay, da ist eine Art Abkapselung da es ist eben ein großes Leid da. Und ich habe dann mit meinen Eltern drüber geredet, die mir dann geraten haben, zur Hausärztin zu gehen. Die hat mich dann an die psychiatrische Ambulanz hier in Karlsruhe verwiesen. Da kann man tatsächlich einfach vorbeigehen, wenn man gerade mentale Probleme hat und sich von einem oder einer Psychiaterin beraten lassen. Das ist dann natürlich mit einer gewissen Wartezeit verbunden, denn es ist eine Ambulanz, wie halt auch im normalen, wenn man sich ein Bein gebrochen hat oder so. So kommt man sehr schnell an sofortige Beratung. Diese Psychiaterin hat mir dann diverse therapeutische Kontakte hier in Karlsruhe gegeben und mich dann auch auf die psychotherapeutische Abteilung der Karlsruher Klinik verwiesen. In dem Moment, als ich dort saß, konnte ich mich noch recht aufrecht halten. Das heißt, für sie war gar nicht so offensichtlich, wie hoch mein Leidensdruck eigentlich ist. Aber ich habe dann am selben Tag noch bei der psychotherapeutischen Abteilung der Karlsruher Klinik angerufen und war am Telefon so aufgelöst, dass der Mensch, der mich da angenommen hat, gesagt hat, okay, Herr Höll, wir haben in 2 Tagen einen Platz für Sie. Und das ist nicht selbstverständlich. Also manchmal muss man da auch 2 bis 3 oder sogar längere Monate warten, bis man einen Platz in der Klinik bekommt. Ich habe da ordentlich Glück gehabt. Krankenhauszusatzversichert spielt da, glaube ich, auch mit rein. Also, dass ich in der Klinik als Privatpatient behandelt wurde. So konnte ich dann halt, nachdem ich sonntags mit meiner Familie gesprochen habe, schon donnerstags in die Klinik. Da habe ich dann 6 Wochen verbracht. Auf unterschiedliche Arten und Weisen wurde da therapeutisch vorgegangen. Es gab eben Kurse, in denen man Achtsamkeit beigebracht bekommen hat, durch Meditationsübungen, durch Klangreisen und dann gab's den theoretischen Teil, also wo man gelernt hat, wie eine Depression funktioniert oder was für unterschiedliche Arten der Depression es gibt und dann eben, ich glaube, es war Körpertherapie und Kunsttherapie oder Musiktherapie, also zwischen Kunst und Musik konnte man sich entscheiden vor allem aus der Kunsttherapie habe ich sehr viel genommen, weil ich so ein bisschen ich konnte mir meine Emotionen, die ich versucht habe zu channeln, verbildlichen und konnte mir so besser vorstellen, nach was ich gerade suche. Zudem hatte man eine Therapeutin, also da war tatsächlich das Therapeutenfeld hauptsächlich feminin. Da hatte man eine Therapeutin zugewiesen, mit der man einmal die Woche gesprochen hat und hat eben unter der Woche die Zeit in der Klinik verbracht. Die Wochenenden ab der 3. Woche war man dann immer daheim, weil es eben darum ging, den Kontakt zur Außenwelt quasi nicht komplett zu verlieren und so eine Klinik auch immer so ein abgeschotteter Raum ist, der ja eine heilende Atmosphäre aufbaut, die in der Außenwelt vielleicht sehr weit entfernt ist noch. Darum war es eben da wichtig, das, was man gelernt hat in der Woche, ein bisschen auszutesten quasi auch mit dem Umfeld zu interagieren, das man da normalerweise hat. Ich habe dann auch den Mut auch aufgefasst, mit den Menschen auszuhandeln, dass ich regelmäßige Auftritte haben konnte, dass ich weiter im Unitheater aktiv sein konnte, wo ich aktuell Vorstand bin, hier in Karlsruhe. Und genau, das heißt, das war, ja, es war eine sehr, sehr intensive Zeit. Also ich habe da natürlich unfassbar viel mitgenommen, die Meditation vor allem. Und was ich so gemerkt habe, ist, wie gut es tut, eine Struktur zu haben. Weil man musste halt zum Frühstück da sein, zum Mittagessen da sein, zum Abendessen da sein. Und die therapeutischen Blöcke, die waren nicht verpflichtend. Also man hätte da auch daheim, man hätte auch in seinem Zimmer im Bett liegen bleiben können und es wäre einem nicht zum Strick gemacht worden. Aber natürlich, wenn der Wille besteht, nach Veränderung zu streben und mehr dazu zu lernen, dann ist man da auch immer dabei. Und das war für mich was, was ich rausgezogen habe, dass ich so eine gewisse Morgenroutine brauche, dass ich daran arbeiten möchte, achtsamer zu werden und differenzierter mit mir umgehen zu können.
Nochmal kurz zurück zu dem eher analytischen Teil. Hat das irgendwie ein Loch produziert oder so, als du den Anfang zu realisiert hast, was da los ist? Oder hast du das eher relativ gefasst aufgenommen?
Für mich persönlich war das Analytische eine sehr gesunde Sache für die ersten 2 Jahre, weil es halt meine Stärke unterstützt hat, nämlich die Stärke, dass mein Hirn sehr viel macht. Als dann so die richtig schwere Phase reinschlug, fing dann der Kopf an, quasi sich selbst aufzufressen. Das zu hinterfragen, was er in den letzten 2 Jahren sich aufgebaut hatte, und komplett den Glauben an das zu verlieren, woran ich gearbeitet hatte, weil es eben nicht differenziert war mit dem, was im restlichen Körper so abging. Als ich so gemerkt habe, wo es fehlt, war es sehr, sehr einleuchtend. Es war frustrierend, weil natürlich die Vorherrschaft des Kopfes sehr ungern aufgegeben wurde und ich auch regelmäßig noch damit kämpfe, dass wenn ich eine Weile sehr impulsiv oder emotional gehandelt habe, irgendwann wieder der Kopf zurückkommt und sagt, so, jetzt lassen wir mal wieder einen Papa machen. Und dann bin ich für ein paar Tage wieder sehr, sehr unzufrieden. Und das ist eben ein Struggle, mit dem ich noch regelmäßig kämpfe. Aber es war jetzt nicht so, dass ich eine Leere gemerkt habe, sondern dass ich ein Ziel bekommen habe. Worauf ich hinarbeiten möchte und was mich weiterbringen kann.
Du hast vorhin gesagt, du warst in Therapie in einer Klinik. Kannst du dazu vielleicht noch genauer was erzählen? Wie war dein Klinikaufenthalt? Wie lange hat er gedauert? War es für dich besonders schwierig oder eher leicht? Und auch, hast du Medikamente dort bekommen? Wie war die Behandlung dort gestaltet? Also du musst keine Psychopharmaka konkret nennen, sondern einfach nur, wie sich das für dich so angefühlt hat und ob es dir was gebracht hat.
Ich hatte auch da wieder unglaublich viel Glück. So wie ich super schnell in die Klinik gekommen bin, habe ich das Glück gehabt, wegen der Krankenhauszusatzversicherung, dass ich auch den Oberarzt jede Woche einmal sehen durfte. Und der hat in der ersten Woche gesagt, ich habe da ein Medikament für Sie. Und das habe ich verschrieben bekommen und sofort, als ich die volle Dosis genommen habe, also erst nimmt man das, um so ein bisschen den Körper dran zu gewöhnen und dann habe ich die volle Dosis genommen und am selben Tag habe ich eine riesengroße Erleichterung gespürt, habe sofort am selben Tag ein neues Lied geschrieben und es war wirklich ein ganz, ganz großer Segen, aber ich habe natürlich in meinem Umfeld auch gesehen, wie dieses Medikamentöse für viele eine längere Findungsgeschichte ist. Also die verschiedene Arten und Weisen der Medikamente ausprobieren und die dann eben mit Nebenwirkungen zu kämpfen haben. Das Tolle an, also das Medikament, das ich nehme, ist ein Serotonin- und Noradrenalin-Blocker, Hämmer, Aufnahmehämmer. So, das ist das ganze Wort. Serotonin- und Noradrenalin-Aufnahmehämmer. Und dazu muss man sagen, dass einige depressive Störungen oder depressive Krankheiten dadurch ausgelöst werden, dass die Neurotransmitter, also diese Stoffe zwischen den Nervenzellen, die die Informationen hin und her tragen, so schnell von diesen Nervenzellen wieder verarbeitet werden, dass nicht genug da ist. Das heißt, dass die Botschaften sehr, sehr langsam von der einen Nervenzelle in die andere kommen und dadurch schleifen sich so Gedankenkreisel ein, zum Beispiel. Wenn man dann so einen Aufnahmehämmer nimmt, dann wird quasi auf die Stellen, die diese Neurotransmitter aufnehmen, ein Stöpsel draufgepackt und dadurch, dass weniger abgebaut werden kann, ist auch mehr da. Und der Körper kann wieder in einem gesünderen Rhythmus Daten übertragen. Und ich weiß nicht genau, welches der beiden was ist, aber ich glaube, Serotonin ist das, womit man Motivation bekommt, morgens aus dem Bett zu kommen, und Noradrenalin ist das, wo man abends mehr entspannen kann. Und bei mir hat halt beides gefehlt. Ich kam morgens schwer raus und ich konnte kaum entspannen. Darum war klar, das muss beides, da muss an beiden Stellen angesetzt werden. Und das hat mir eben dann auch sehr, sehr viel gebracht. Ich nehme das immer noch in derselben Dosis und bin auch mittlerweile bei einer Psychiaterin hier, die halt rät, da es eben eine rezidivierende Sache ist und ich noch keine Nebenwirkungen wahrnehme, dass ich das eben so lange nehme, bis ich das Gefühl habe, jetzt bin ich so lange so stabil, dass ich es eben langsam abbauen kann. Und das war eigentlich das, was ich sagen wollte, aber jetzt habe ich die ganze Zeit erklärt, wie es funktioniert. Die schwerwiegendsten Nebenwirkungen von solchen Aufnahmehämmern passieren in den ersten 2 Wochen. Während sich der Körper dran gewöhnt. Da kann es dann zu Verdauungsproblemen und Schlafschwierigkeiten und allem Möglichen kommen. Das ist dann von Medikament zu Medikament anders. Aber in der Zeit kann man schon feststellen, inwieweit es das Richtige für einen ist. Und wenn es dann innerhalb der ersten 2 Wochen so richtig reinhaut, kann man dann auch merken, ob jetzt der Effekt richtig war oder nicht. Denn diese Stöpsel kann man dann auch einfach wieder rausziehen, theoretisch. Wenn der Körper sich einbalanciert hat, dann stellt er wieder genug Serotonin oder Noradrenalin her. Kann es sein, dass es dann, wenn man das Medikament absetzt, natürlich schwieriger ist, für den Körper mit jetzt der eigenen Menge klarzukommen, aber so ein Suchtverhalten, das bei vielen wahrgenommen wird, von wegen, ja, ich nehme keine Medikamente, weil sonst werde ich ja dann süchtig oder sowas, das ist bei solcher Art von medikamentöser Behandlung nicht bewiesen oder das ist eben nicht der Fall, dass man da ein Suchtverhalten aufbaut. Genau. Und ich persönlich hatte keine Nebenwirkungen. Also es ist wirklich ein ganz heilig wunderflauschiges Ding. Das weiß ich, dass das keine Standardgeschichte ist. Da kann man sich auf mehr einstellen, aber dadurch habe ich halt die Energie gewonnen, Leuten dazu zu raten, es auszuprobieren. Weil wenn es dann richtig ist für einen, dann funktioniert es so. Und das ist auch eine Sache, worauf es sich hinzuarbeiten lohnt.
Wie gehst du denn heute damit um, wenn du mal merkst, dass du hier vielleicht einen Tag hast, der jetzt nicht so gut läuft? Jetzt mal ganz allgemein vielleicht auch gesprochen, falls irgendwann mal was schief geht oder wenn dazu vielleicht sogar noch ein eher schlechter Tag von der Depression auskommt. Also wie gehst du damit um?
Die allergrößte Sache in dem Umgang mit mir selbst ist eine Akzeptanz. eine Akzeptanz gegenüber diesen Spiralen, die ich mir aufgebaut habe. Also wenn ich dann wieder reinfalle, mich fertig zu machen, weil ich unproduktiv war, im Verhältnis zu anderen Tagen, zu merken, das ist gerade wieder etwas, das du seit Ewigkeiten mit dir herumträgst und du musst dich nicht darüber definieren. Auf der emotionalen Ebene habe ich regelmäßig traurige Tage, wo ich ja viel hinterherweine, was alte Beziehungen, alte Fehler angeht und da nicht genervt von den Dingen zu sein, die wieder in einem hochkommen, weil es zu dem Verarbeitungsprozess gehört, dass man das regelmäßig durchkaut oder regelmäßig durchfühlt und eben sich die Zeit rausnehmen zu fühlen und zu denken und das Ganze eben mit einer Achtsamkeit anzugehen. Also ich meditiere seit der Klinik jeden Tag, jeden Morgen eine Viertelstunde mit Hilfe von einer App, die heißt Headspace. Da zahle ich auch monatlich für und da gibt's dann auch kleinere Meditationen, die man für einen Notfall einsetzen kann, wenn man gerade ein bisschen durchatmen möchte. Und das setze ich regelmäßig ein, wenn es mir gerade nicht so gut geht, mache diverse Atemübungen, um wieder ein bisschen zu mir zu kommen und dann nicht in irgendwelche Spiralen abzudriften. Und ganz wichtig, darum ist es auch so schön, in einem Podcast darüber zu sprechen und darum habe ich auch ein Programm komplett über meine Erfahrungen mit der Depression geschrieben, ist die Kommunikation darüber suchen und pflegen. Ich spreche mit den Menschen, denen ich begegne an dem Tag, ehrlich darüber, wie es mir gerade geht, mache ihnen klar, dass sie da gar nichts zu tun brauchen, sondern es halt sein kann, dass ich manche Probleme ein bisschen sturköpfiger angehe oder dass ich da ein bisschen unentspannter bin, aber in der Regel stoße ich da auf sehr viel Verständnis und die Leute, bei denen ich auf nicht so viel Verständnis stoße, mit denen verbringe ich dann nicht ganz so viel Zeit. Genau.
Dann hätte ich noch eine Frage zu deinen Beziehungen, beziehungsweise nicht nur romantischen, sondern auch zwischenmenschlichen Beziehungen. Wie haben sich die verändert durch die Krankheit, beziehungsweise durch deine Therapie?
Das Verhältnis zu meinen Eltern, das hat sich riesig gewandelt. Also, weil ich so fest in dem Kopf festgefahren war und eben so sehr auch nach diesen alten Mustern gesucht habe. Das Wort Bindungsmuster habe ich erwähnt, ich in meinen vorherigen Beziehungen auch oft das gesucht habe, was ich schon kenne. Das größte Beispiel eigentlich und darum finde ich das Biologische auch so unglaublich wichtig bei meiner Leidensgeschichte. Ich habe im Mutterbauch ein großes Trauma meiner Mama durchgemacht. Also da schon sehr viel hormonell mitbekommen, was zu einer geringen Stressresistenz geführt hat, langfristig. Und in einer der Beziehungen, die am destruktivsten war, habe ich in meiner Partnerin das Trauma meiner Mutter wiedererkannt und habe versucht, ihr zu helfen und gedacht, da kann ich jetzt einen großen Unterschied machen, aber habe mich dadurch so sehr zerrissen, weil ich eben dieses alte Muster, so ging ich mit meiner Mama um, so möchte ich auch mit meiner Partnerin umgehen, wiederholt habe. Und das habe ich jetzt eben in meiner Therapiearbeit ordentlich aufgedröselt und das kann ich jetzt bewusst kommunizieren und bewusster vermeiden, auch da eben durch die offene Kommunikation. Ich kann mit meinen Eltern offener über meine Tiefphasen reden und werde auch mehr in meinem Therapieprozess und Heilungsprozess von ihnen unterstützt, als ich das am Anfang wurde, weil die vor allem zu Beginn von 2019 erstmal unglaublich skeptisch waren, ob da jetzt wirklich eine Entwicklung stattfindet, da sie es ja kannten, dass ich irgendwie große Töne spucke, von wegen, ja, mir geht's ja jetzt besser. Der Kopf konnte das schon immer super gut. Da eben bewusst zu kommunizieren, bewusst mit den, ja, bewusster ich zu sein, weil wenn ich bewusster ich bin, dann kann ich auch bewusster auf die Gegenüber eingehen, die mit mir reden. Von dem her hat es einen riesengroßen Effekt. Ich konnte auch bewusster, ja, wie ich es gerade eben auch gesagt habe, ausdifferenzieren, welche Leute mir gut tun und welche nicht. Und manchmal war das auch sehr schwierig und es ist auch teilweise noch zu merken, ich hänge da gerade einer alten Geschichte nach, die mich jetzt eher wieder in irgendwelche Spiralen rein schleift. Und da dann zu sagen, du, lass mal ein bisschen auf Abstand gehen. Ich werde damit irgendwie klarkommen und vielleicht können wir uns dann wieder neu begegnen. Das heißt, ja, es hatte einen riesigen Effekt und es wird auch weiterhin einen riesigen Effekt haben.
Auch wenn ich dir jetzt wahrscheinlich noch eine ganze Weile zuhören könnte. wir versuchen ja die Folgen nicht so lange auszuarten. Vielleicht machen wir das auch irgendwann anders, gucken wir mal einfach.
Genau.
Aber vielleicht zum Abschluss, also wenn ich jetzt so raushöre, du sagtest, mit Achtsamkeitsübungen und so kommst und Akzeptanz für dich selbst, beziehungsweise ja vielleicht auch gut zureden zu dir selbst, kommst du damit ganz gut klar. Aber alles im Butter ist es heute mehr oder weniger jetzt nicht.
Nein. Also ich bin aktuell so stabil wie noch nie. Also jetzt seit 3 Monaten trotz Corona habe ich kein großes Tief mehr gehabt. Da weiß ich aber halt, dass es an der ewig langen Arbeit liegt, die ich da reingesteckt habe, dass es mir besser geht. Und die Hoffnung ist, dass dieses Hoch so bleibt. Aber ich bin da auch differenziert genug zu sagen, es kann wieder ein Tief kommen und ich bin dafür gewappnet. Ich habe die Menschen, an die ich mich wenden kann, wenn es mir schlecht geht. Also ich habe die Therapeutin, ich habe einen Freundeskreis, mit dem ich da offen reden kann und in dem ich mir auch ein Notfallsystem eingerichtet habe, also wo ich dann schreiben kann, Leute, heute ist ein dunkelroter Tag, ich komme gerade nicht aus dem Bett, kann mich irgendjemand zum Aufstehen motivieren oder zur Not sogar vorbeikommen und mir irgendwas zu essen bringen. Das halte ich mir aufrecht und genieße es, wenn es positiv ist. Also die Anerkennung zu verstärken an guten Tagen.
Ansonsten ist es jetzt auch das Ende unserer Folge. Und wie immer hoffen wir, dass ihr etwas mitnehmen konntet und sie auch für euch interessant war. Und wenn ihr auch mal Teil unseres Podcasts sein möchtet, dann meldet euch sehr gerne bei uns. Die Links sind in den Shownotes, zum Beispiel über Instagram. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Oder möchtest du noch was sagen, Patrick?
Ja, Der allergrößte Rat, den habt ihr schon in der allerersten Folge zur Depression erwähnt, ist, sich die Hilfe zu suchen, die man braucht, sich die Hilfe zu gönnen, die man braucht. Und viel ist die Vermutung, dass die Hilfe einem ja überhaupt gar nicht hilft. Allein diesen Stolperstein schon zu merken, Hilfe kann einem nur helfen, wenn man sie sich gönnt, wenn man sie zulässt. Ich habe auch so den Glauben daran, dass es bei mir so glücklich war, weil ich so getrieben war, Hilfe zu bekommen, Hilfe anzunehmen und zu wachsen. Eben nicht passiv Hilfe zu bekommen, von wegen, ach, ich bin ja so schlecht und schrecklich, bitte hilf mir und zieh mich da aus dem Loch, sondern ich ziehe mit. Mit so einer Energie kann Therapie und Gespräche und Medikamente können da wirklich einiges bringen.
Ja, Patrick, vielen Dank für deine Offenheit und deine Zeit. Es war sehr interessant, deine Geschichte zu hören. Und es sind ja viele Einblicke dabei gewesen, die wir vorher noch nicht so gehört hatten.
Ich würde ganz kurz noch einhaken und sagen, dass mein Programm Kopfsache auch auf Patreon zu finden ist. Man kann das komplett streamen für 5 € im Monat. Einfach nach Patrick Höll suchen. Da gibt's das ganze Programm, in dem es auch, in dem es um einen ganz anderen Aspekt geht, nämlich wie ich aus meiner Depression Kreativität und Energie geschöpft habe, um da auf die Bühne zu gehen und darüber zu reden. Also, falls euch das interessiert, mich gibt's im Internet unter meinem Namen. Genau.
Ja, so. Danke.
Sehr gerne. Tschüss.
Ciao.